Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich.
Am 1. November 1921 erblicken Ilse Eichinger und ihre identische Zwillingsschwester Helga in Wien das Licht der Welt. Ihre frühe Kindheit bis zur Scheidung der Eltern im Jahr 1927 verbringen die beiden in Linz. Zurück in Wien warten schwierige Zeiten auf die beiden. 1939 werden die Schwestern getrennt, als Helga die Ausreise nach London ermöglicht wird. Ilse Eichinger bleibt in Wien zurück, wo sie 1942 die Deportation ihrer geliebten Großmutter, ihrer Tante und ihres Onkels mit ansehen muss, die schließlich mit tausenden anderen jüdischen Wienerinnen in einem Lager bei Minsk ermordet werden. Die schrecklichen Geschehnisse hinterlassen einen bleibenden Eindruck. 1948 erscheint mit Die größere Hoffnung Ilse Eichingers erster und einziger Roman, in dem sie die traumatisierenden Erlebnisse, aber auch das Überwinden der großen Angst verarbeitet. Mit Die größere Hoffnung wurde die Autorin zu einer der wichtigsten Repräsentantinnen der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Eichingers spätere Texte ließen viele Leserinnen jedoch ratlos zurück. Anlässlich des 100. Geburtstags der Autorin widmet sich das Litrophon in einem Eichinger-Spezial der großen österreichischen Autorin nun aus literaturwissenschaftlicher Perspektive. Im Interview betont die Germanistin und Komparatistin Christina Ivanovic die große Bedeutung von Ilse Eichinger, zum einen als wichtige Repräsentantin der österreichischen Nachkriegsliteratur, zum anderen als Vertreterin des sogenannten Linguistic Turns. Ausgehend von der von ihr kuratierten Eichinger-Ausstellung »Das grüne Märchenbuch« in Linz im Stifterhaus erzählt Christina Ivanovic von ihren Entdeckungen während der Recherche und dem nicht zu unterschätzenden Einfluss von Kindheitserinnerungen und Elternhaus auf Ilse Eichingers Werk.
Sie setzen sich in Ihrer Forschung ja schon seit längerem mit Ilse Eichinger auseinander. Gab es nun bei der Recherche für die Ausstellung Erkenntnisse, die Sie ein bisschen überrascht haben?
Ja, Erkenntnisse, die mich überrascht haben. Wir haben viele Dokumente gesehen und mehr herausgefunden, was so ein bisschen den biografischen Hintergrund, die Kindheit von Ilse Eichinger, über die man relativ wenig wusste, betrifft, vor allen Dingen aber auch die Figur ihrer Eltern, die beide sehr profilierte Gestalten gewesen sind, beide öffentlich engagiert in ganz unterschiedlichen Richtungen. Der Vater als ein schon seit 1903 sehr aktiv tätiger Autor und Literaturvermittler, sehr bemüht um die oberösterreichische Literatur. Die Mutter andererseits eine engagierte Ärztin, die sich vor allen Dingen für die Gesundheitsfürsorge und die Gesundheitsaufklärung von jungen Mädchen und Frauen bemüht hat. Und sie ist dann auch dank dieses Engagements die erste Jugendamtsärztin der Stadt Linz gewesen und hat hier offensichtlich auch eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. All das ist uns weniger bekannt gewesen, dass Eichinger wirklich also aus einem sehr bürgerlichen, gut situierten Elternhaus gekommen ist, eine sehr emanzipierte Mutter gehabt hat, die zweifellos Vorbildfunktion für sie hatte. Gerade über die Mutter erfahren wir in allen Texten von Eichinger äußerst wenig. Und auch das Bild des Vaters, der in manchen ihrer späten Erinnerungstexte immer so etwas weltfremd, als Büchernarr und eben problematisch für die Familie durch seine Schuldenmacherei dargestellt wird. Auch der Vater erhält viel mehr Profil. Wir haben sehr viele Briefe sichten können, aus denen ersichtlich ist, dass sich Ilse Eichinger doch intensiv schon ernsthaft ernsthaft mit dem Schreiben beschäftigt hat, seit dem Weggang ihrer Schwester, und zwar nicht nur im Hinblick auf autobiografische Aufzeichnungen, Tagebücher, imaginäre Briefe an die Schwester, sondern tatsächlich auch in Gedichten, in Essays, sie nennt das Aufsätze, die sie dann dem Vater in ein kleines Büchlein ganz fein säuberlich abschreibt und überreicht. Der Vater hat großes Vertrauen in die Begabung seiner Tochter, stützt sie, unterstützt sie. Und das waren für uns wichtige Erkenntnisse. Dazu kommt dann auch die etwas umstrittene Episode, dass der Vater eine Reihe von engen Bekannten hatte, die eher als Autoren bekannt sind, die dem Nationalsozialismus huldigten. Vom Vater selbst haben wir praktisch keine solche Dokumente mit einer einzigen Ausnahme gesehen. Aber die Autoren, mit denen er sich umgab, zu denen er auch Kontakt hielt bis weit nach Kriegsende, wie Franz Karl Ginzky oder Maria Greng, sind hier doch einschlägig bekannt, dass sie sich für den Nationalsozialismus eingesetzt hatten. Und was wir nicht wussten, ist, dass der Vater tatsächlich auch um die Tochter eher auf ihrem Weg als Schriftstellerin zu unterstützen, eine Begegnung zwischen Ilse Eichinger und Maria Greng vermittelt hat. Er bittet Maria Greng in zwei Briefen, die Tochter einmal zu sich kommen zu lassen. Und Ilse Eichinger besucht Maria Greng dann im Januar 1945 und zeigt sich sehr beeindruckt von diesem Besuch. Das sind Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick etwas verwirren, die man gar nicht glauben mag und auch nicht sehen möchte. Sie sind aber notwendig, um ein differenziertes Bild von der Autorin zu erhalten, ein differenziertes Bild von der Zeit und auch ihren Diskursen, aus denen sie herkommt und zu denen sie sich auch stellt. Ihre Texte entwickeln sich aus dieser Umgebung. Das ist zweifellos zu sehen an den Dokumenten. Und die Schärfe, mit der sie dann auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auftritt, wenn sie Texte schreibt wie Aufruf zum Misstrauen, sind Texte, die zu einem kritischen Verhalten aufrufen, aber die keineswegs die ehemaligen Nazis oder Mitläufer irgendwie denunziert, sondern die eigentlich immer an die Personen selbst appelliert zu einem kritischen Verhalten in Bezug auf alle politischen und gesellschaftlichen Ereignisse. Und das ist sehr bemerkenswert. Und das ganze Bild, was wir von ihr haben, hat an Dichte gewonnen und Plausibilität gewonnen. Ein anderer Punkt sind Texte, die häufig sehr stark christlich konturiert sind. Und es ist einfach ein notwendiger Haltepunkt oder geradezu Fluchtpunkt im buchstäblichen Sinne für sie gewesen. Schließlich auch vermittelt durch die von Kardinal Innitzer in dem erzbischöflichen Palais eingerichteten Hilfsstelle für sogenannte nicht-arische Katholiken, in denen sie hier Halt gefunden hat. Und hier ist auch das ist ein Dokument, was wir jetzt erstmal so klar gesehen haben, hier in dieser Hilfsstelle konnte Ilse Eichinger zum ersten Mal einen Text publizieren. Sie hat ein Weihnachtsspiel verfasst, das sie gemeinsam mit anderen Jugendlichen hier zu Weihnachten 1944, also im letzten Kriegsweihnachten, aufgeführt hat, publik gemacht hat. Und insofern ist auch der Blick auf das Weihnachtsfest, auf die damit verbundenen Verheißungen, die für Eichinger eine große Rolle spielen. In vielen ihrer später publizierten Texten kommt sie darauf wieder zu sprechen. Diese ganze Neigung von ihr können wir jetzt vielleicht auch etwas differenzierter einschätzen und ihren Weg in einer gewissen Konsequenz rekonstruieren. Auf der anderen Seite war es für mich selbst eine Herausforderung und auch ein Moment, wo ich sage, ich habe sehr viel gelernt, dass ich mich mit den Texten auseinandergesetzt habe, die sie in den Jahrbüchern der Stadt Linz publiziert hat. Das ist ja das Kernstück der Ausstellung in Linz. Und hier geht es darum, dass wir eigentlich paradigmatisch Texte haben aus der Schaffensphase zwischen den frühen 50er Jahren und den späten 70er Jahren, 19 verschiedene Texte, die jetzt einfach nebeneinander stehen, weil sie in diesem Jahrbuch publiziert worden sind. Und in der Auseinandersetzung mit der Folge dieser Texte habe ich sehr viel auch gelernt. Man kann die wirklich radikale Entwicklung, die die Autorin in diesen Jahren vollzieht, sehr, sehr gut verfolgen an diesen Texten. Man kann Topoi ihres Schreibens ganz wichtige Themen, aber auch Verfahren beobachten, wie sie bestimmte Gedanken immer wieder aufnimmt und weiterentwickelt. Das ist sicher auch ein Gewinn dieser Ausstellung.
Radikale Veränderung, meinen Sie jetzt auch das Schreiben oder geht das parallel zu persönlichen Erlebnissen, die die Autorin hatte in dieser Zeit?
Oder? Ja, das Interessante ist, dass wir ja sehr viel immer wieder sprechen von ihren autobiografischen Schriften, dem autobiografischen Schreibprojekt der späten Jahre. Wenn man aber genau hinschaut, dann sieht man, dass sie uns eigentlich immer wieder berichtet von dem enormen Trauma der Verfolgung, der Vernichtung der jüdischen Verwandten, der Freunde, der ganzen Umgebung, die für sie eine Bedeutung hatte, diese unmenschliche Situation während des Nationalsozialismus. Sie fokussiert in ihren Erinnerungstexten fast ausschließlich auf diese Phase, also die Kriegsjahre und die Jahre eigentlich seit dem Weggang der Schwester 1939 bis 1945. Dazu kommen dann Erinnerungsbruchstücke aus der frühen Kindheit, die wir sehr sorgfältig herausgearbeitet haben in der Ausstellung. Und natürlich in den 2000er Jahren, als diese Erinnerungstexte entstehen, immer wieder Bezüge auf die akute Gegenwart. Auch das darf man nicht vergessen. Es sind immer wieder Anlässe aus der Gegenwart, die dann diesen Erinnerungsprozess freisetzen. Was wir aber kaum so wirklich wahrgenommen haben, ist, dass die dazwischenliegende Phase, also die Zeit von Anfang der 50er Jahre, dann seit ihrer Eheschließung mit Günter Eich und schließlich im Grunde genommen bis zu ihrer Rückkehr nach Wien, die ja erst 1988 stattgefunden hat, dass wir aus dieser Hauptlebensphase der Erwachsenen, der reifen Autorin Eichinger kaum etwas wissen. Es gibt ganz, ganz wenige ganz kurze Blitzlichter auf einzelne Szenen dieser Phase, aber sie berichtet eigentlich über diesen großen Abschnitt ihres Lebens in ihren autobiografischen Texten überhaupt nichts. Darüber wissen wir kaum etwas. Es ist schon schwierig, ihre verschiedenen Reisen zu rekonstruieren, die sehr, sehr spannend und sehr wichtig sind. Ihre Affinität zu Italien zum Beispiel ist kaum je wahrgenommen worden. Da gibt es noch viel zu entdecken. Aber aus dieser Phase, die wir mit dem Jahrbuch beleuchten, wissen wir autobiografisch kaum etwas. Und wir haben uns dann ganz auf die Texte konzentriert und da sieht man dann doch, dass sie sich stilistisch in der Art, wie sie schreibt, ganz, ganz enorm entwickelt. Am Anfang haben wir eben Texte im Stil der 50er Jahre, die realistisch sind mit einem fantastischen Einschlag. Wie immer wieder kommen solche fantastischen Momente mit hinein, wie in dem Text, wo ich wohne, wo die Wohnung abstürzt, aber auch fast in allen anderen Texten. Und dann kann man beobachten, wie ihr Interesse an der sprachlichen Vermittlung von Erfahrungen steigt, wie zunehmend die Sprache selbst zum Thema wird, mit dem sie sich auseinandersetzt und für das sie dann verschiedene Darstellungsmöglichkeiten findet. Also beispielsweise in dem Text Das Bauen von Dörfern, wo wir eine Szene haben, bei der jeder assoziieren kann, es handelt sich wahrscheinlich um zwei Mädchen, die gemeinsam wie in einem Kinderbaukasten so Holzklötzchen irgendwo hinsetzen und spielen, wie sie ein Dorf bauen. Und beim näheren Betrachten sieht man, dass es geht eigentlich um sprachliche Akte. Es wird nicht gebaut, es wird immer wieder diskutiert, wo man bauen kann, wie man das baut, ob das gut ist, was dafür spricht, was dagegen ist. Dieses sprachliche Verhandeln des ganzen Akts ist entscheidend und im Grunde genommen ist das Ganze eine Paraphrase auf die Frage, wie man eigentlich mit Sprache umgeht, wenn man ein Wort ausspricht. Was hat das für Konsequenzen? Was passiert, wenn ich sage Dorf oder Schulhaus oder Dorflinde? Was zieht das für Ereignisse, für Reaktionen, für Verhaltensweisen nach sich? Und gleichzeitig wird damit die Frage auch in den Raum gestellt, dass diejenigen, die dieses Dorf bauen, die Verantwortung übernehmen müssen für ihre Setzungen. Ich will sagen, es ist eine sehr kritische, selbstkritische Reflexion darüber, was eine sprachliche Setzung bedeutet, wie sprachliche Setzungen Wirklichkeiten schaffen und dass wir auch als Sprechende verpflichtet sind, dafür Verantwortung zu übernehmen. Und dieser Text ist so ein bisschen ein Text, an dem dann man, von dem ausgehend man dann die weiteren Texte beobachten kann und sehen kann, wie die Sprachhandlung und das Sprachsetzen, die Auseinandersetzung mit Sprache durchgehend die weiteren Texte bestimmt. Insofern haben wir sehr, sehr viel gelernt mit dieser Auswahl der 19 Texte über einen Zeitraum von fast 3 Jahrzehnten hinweg, an denen man dann wirklich schrittweise sehen kann, wie Aichinger sich als Autorin entwickelt. Und das ist, glaube ich, in dieser Plastizität bisher nicht wahrgenommen worden.
Ja, und das ist ja auch, glaube ich, der Moment, wo dann Aichinger nicht mehr so besprochen wurde, auch in der Literatur. Kritik, also ihr erster und einziger Roman, Die größere Hoffnung, war ja sowas wie ein Bestseller oder also ein wurde sehr positiv aufgenommen und sehr, sehr oft besprochen. Und als sie dann eben diesen Bruch oder wenn man das so sagen kann, diese Stilwechsel vollzogen hat, wussten viele nicht mehr wirklich, was sie damit anfangen sollen.
Richtig, ja, das ist also je radikaler sie in ihrer Sprache wird, desto weniger Verständnis wird ihr entgegengebracht. Und da möchte ich vielleicht 2 Punkte herausheben. Zum einen hat es natürlich nahegelegen, in einer Aichinger Ausstellung im Stifterhaus Linz auch etwas zu sagen über Aichingers Verhältnis zu Adalbert Stifter. Und hier haben wir sehen können, dass eben nach dieser Phase, die Sie gerade angesprochen haben, der große Roman, der sie berühmt gemacht hat, der ihr viele Preise eingebracht hat, der ihr alle Türen geöffnet hat, dass sie selbst sich dann aber Anfang der 50er Jahre in einer Phase befunden hat, wie weiter. Sie musste sich als Autorin neu definieren, aufstellen. Sie hat eigentlich, soweit ich sehe, nie einen weiteren Roman erwogen. Es ging darum, wie weiter sprechen. Und in dieser Phase begegnet sie erneut Adalbert Stifter. Es gibt eine ganz wichtige Szene, wo sie in England in einem Antiquariat wieder bei einem der Besuche bei ihrer emigrierten Schwester auf eine zweisprachige Ausgabe von Adalbert Stifters Bergkristall stößt. Und diese Begegnung, Wiederbegegnung mit Stifter Anfang der 50er Jahre nach dem Abschluss des Romans wird eigentlich zum initiatorischen Ereignis für ihre Neuorientierung in sprachlicher Hinsicht. Das haben wir dokumentiert in der Ausstellung ein bisschen. Das wird im Katalog noch etwas weiter ausgearbeitet werden. Und das andere, was sehr spannend zu beobachten ist, ist, dass man tatsächlich also ihren Texten mit zunehmendem Unverständnis entgegentritt. Das galt eigentlich auch also für die Kollegen, mit denen ich die Ausstellung gemacht habe, die dann gesagt haben, diese Texte, die sagen mir gar nichts mehr, was soll ich damit machen? Man hat wirklich sehr große Schwierigkeiten damit. So als kleine ironische Note haben wir dann eine Notiz, eine Verlagsankündigung gesetzt, wo es heißt, anlässlich des Erscheinens ihres Bandes Schlechte Wörter von 1976, das lange erwartete Buch von Ilse Aichinger ist jetzt endlich da. Es klingt also wie die Ankündigung für eine Bestseller-Autorin. Und es ist genau dieses Buch gewesen, das ihr eigentlich in der öffentlichen Rezeption den Hals gebrochen hat. Ab diesem Buch hat man sie eigentlich abgehakt, gesagt, diese Autorin hat sich in einen Raum bewegt, der nicht mehr nachvollziehbar ist, wo man ihr nicht mehr folgen kann. Man weiß nicht mehr, was man mit diesen Texten anstellen soll. Und ich habe jetzt den Eindruck, wenn man tatsächlich Schritt für Schritt diese Bücher liest, so wie sie da ausgestellt sind, dass man eine Möglichkeit hat, ihr zu folgen, dass man besser sehen kann, was hier passiert ist, welchen Weg sie gegangen ist. Und da möchte ich vielleicht noch einen letzten Punkt anschließen, der mir sehr wichtig ist. Es ist vor allen Dingen in den frühen Jahrbüchern sehr gut dokumentierbar gewesen, wie intensiv sich der Herausgeber des Jahrbuchs, Karl Kleinschmidt, um Aichinger bemüht hat, wie er nicht müde wird, sie anzuwerben. Sie erbittet um Beiträge, sagt, ich habe nichts, ich will nicht, ich kann nicht. Und er schreibt den 5. Brief. Und dann schließlich liefert sie doch etwas, und das ist gut. Und er hat an sie geglaubt. Und das Erstaunliche ist, er macht diesen radikalen Weg mit ihr mit. Er gibt nicht auf. Er sagt nicht irgendwann, also diese Texte können wir nicht mehr drucken, das versteht kein Mensch. Er bleibt ihr treu und sie bleibt dem Jahrbuch treu. Und dadurch haben wir diese unglaubliche Folge von Texten. Ich möchte das schon betonen, weil es eigentlich eine nicht unproblematische Publikation ist, in der sehr viele, sehr diverse Texte erscheinen. Aber es genügt nicht zu sagen, dass dort auch die Autoren publiziert haben und gezeigt, deren Texte verlegt wurden, die schon vor dem Ende des Krieges publiziert haben, die anrüchig waren, sondern es haben eben auch die anderen publiziert. Und das betrifft nicht nur Ilse Eichinger, das betrifft auch Marlene Haushofer, die ähnlich intensiv dort vertreten ist. Das betrifft Doris Mühriger und andere. Und es ist doch diesem Herausgeber groß anzurechnen, dass er dabei geblieben ist und dass er Eichinger immer wieder ungebrochen diese Möglichkeit zur Publikation gegeben hat, sodass wir jetzt eigentlich diesen großen Querschnitt bekommen können.
Und könnte man sagen, dass sie ihrer Zeit voraus war mit diesen vielleicht ein bisschen experimentellen Texten?
Das kann man sagen, ja und nein. Das kann man sagen, wenn man einen sehr konventionellen Literaturbegriff hat und in der deutschsprachigen Literatur der 50er und 60er Jahre eben die entsprechenden Texte sich anschaut. Das kann man nicht unbedingt sagen im internationalen Vergleich. Eichinger war offensichtlich sehr belesen. Es ist nach wie vor eine wichtige Frage zu rekonstruieren, welche Autoren und welche Texte sie wann überhaupt rezipiert hat, wo an wem sie sich geschult hat, was ihre Vorbilder waren und was aus ihr selbst gekommen ist. Sie ist mindestens ganz hart am Puls der Zeit, dass sie die großen Entwicklungen, die wir jetzt im Rückblick vor allen Dingen als Markierungen sehen, den Linguistic Turn beispielsweise, dass sie das wirklich mitmacht und dass sie hier an vorderster, weit unter den vordersten Autoren steht. Das, was um die Mitte der 60er Jahre in Frankreich diskutiert wurde und dann ab 1967 da an theoretischen Standardwerken publiziert worden ist, diese Erkenntnisse sind in ihren Texten um diese Zeit einfach da. Sie macht das, was die Theoretiker beschreiben, fast avant la lettre, denn sie hat es möglicherweise nicht lesen können. Ich habe es einmal in einem Vergleich zwischen dem Text Meine Sprache und ich und Derrida gemacht. Da ist sie wirklich mit dabei bei dem, was sich in diesen Jahren vollzieht, sehr radikal und sehr früh. Für die deutschsprachige Literatur ist sie dann aber eine Vorreiterin in einem sehr eingeschränkten Sinne, denn es reiten nicht viele ihr hinterher. Also sie ist eine der wenigen Autorinnen, die in der deutschen Sprache eine absurde Prosa schreiben. Dazu gehören Hildesheimer, mit dem sie auch in Kontakt war. Aber sie ist so etwas wie der Beckett der deutschen Sprache. Und es wäre sehr schön, wenn sie auch in diesem Rang und mit diesem Respekt anerkannt wurde, auch in den Texten, die auf den ersten Blick eben nicht so leicht verständlich sind.
Das wird sie ja noch immer nicht ganz und es ist ja auch die Eichinger-Forschung nicht so groß, wie sie vielleicht sein könnte oder sollte. Warum sollte man sich mit Ilse Eichinger auseinandersetzen?
Zum Ersten noch ganz kurz. Ich glaube, dass sich jetzt vielleicht im größeren zeitlichen Abstand eine neuere Beschäftigung mit Eichingers Texten abzeichnet. Wir haben jetzt gerade in diesem Jahr im Zusammenhang des Jubiläums eine ganze Reihe von neuen Publikationen, und zwar sowohl von Texten von Ilse Eichinger, die Andreas Dittrich herausgegeben hat, in einem wunderbaren Band Aufruf zum Misstrauen. Viele wichtige Entdeckungen neuer Texte von ihr drinstehen. Zum anderen aber auch durch wissenschaftliche Literatur, die belegt, also wie viel Eichinger für die heutigen Leser hergibt. Wir wissen, dass zeitgenössische Autoren und Autorinnen sich nach wie vor an Eichinger schulen, an den sprachlichen Verfahren, die man bei ihr beobachten und lernen kann. Uliana Wolf ist da eine der wichtigsten Vorreiterinnen, die ganz stark von Eichinger herkommt und ein paar der klügsten Texte überhaupt zu Eichinger geschrieben hat. Die Autoren und Autorinnen entdecken sie wieder. Und es ist sehr vieles bei ihr. Es ist die Art, wie sie Sprache ernst nimmt, mit Sprache umgeht, die nach wie vor aktuell ist und von der man viel lernen kann. Es ist vor allen Dingen das, aber auch das Politische und das, so sagen wir nicht das Politische und das Ethische, sondern das politische Ethos von Ilse Eichinger. Die Art und Weise, wie sie sich engagiert für die Verfolgten, für die an den Rand gedrängten, für die nicht wahrgenommenen, wie sie gegen den Strom der allgemeinen Meinung aufsteht und auch da den Finger drauflegen kann auf die Wunden in der Gesellschaft. Das sind sehr viel bemerkenswerte Gesten in ihren Texten, sodass ich denke, also sie kann gar nicht veralten. Das wird aktuell bleiben, weil sie weit über den zeitbedingten Kontext dessen, was sie erlebt hat, hinausschreibt. Das sind sehr grundlegende, sehr allgemeine, wichtige Erkenntnisse, die man an ihren Texten entnehmen kann. Und das andere ist, dass Eichinger sich immer verstanden hat als eine Autorin, die der Jugend zugewandt geblieben ist, die der Jugend eine Stimme gegeben hat und auch die Jugend sehr angesprochen hat. Und ich würde wirklich Eichinger in der Schule bringen, egal eigentlich welchen Text, um jungen Leuten das Faszinosum Sprache beizubringen, um nahezubringen und auch junge Leute zu sensibilisieren für Ungerechtigkeit und für die Möglichkeit zu sprechen, überhaupt ihnen zu zeigen, was es heißt zu sprechen. Da kann man unendlich viel lernen in ihren Texten.
Das war das Litrophon-Spezial anlässlich des 100. Geburtstags von Ilse Eichinger. Barbara Seidel im Gespräch mit Christina Ivanovic.